Am 14. September 2023 erscheint im Atrium Verlag Eine Idee von Mord von Anne Holt, der Grande Dame des norwegischen Kriminalromans. Es ist der dritte Fall für Anne Holts neue Kultermittlerin, die Juristin Selma Falk. Selma Falk sitzt mit zwei Freundinnen vor einem Café, als plötzlich ein Schuss fällt. Selma wird nur leicht gestreift, die Parlamentsabgeordnete Linda trifft es jedoch tödlich. Lindas relative Anonymität veranlasst alle zu der Vermutung, dass Selma das eigentliche Ziel des Attentats war. Auch sie selbst geht davon aus, zumal sie seit einiger Zeit einen Stalker hat, der sich heimlich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hat. Doch dann gibt es weitere Opfer und Selma stößt auf ein unübersichtliches Gemenge aus Machtmissbrauch, Verschwörungen und persönlichen Tragödien. Und nicht zuletzt auf eine eiskalte Rache, die nicht aufzuhalten zu sein scheint. Anne Holt. Eine Idee von Mord. Kriminalroman. Übersetzt von Gabriele Haafs. Donnerstag, 5. September 2019. Als der Schuss Selma Falk traf, war sie eigentlich nur überrascht. Es tat nicht besonders weh. Ein Rucken in der Schulter, ganz oben am linken Arm. Instinktiv griff sie an die Eintrittswunde und merkte mit wachsendem Erstaunen, dass das Blut schon ihre Samtjacke tränkte und sie dunkelrot färbte. Ein gewaltiges Spektakel brach los. Der Tisch kippte um, Menschen kreischten. Tassen, Gläser und Stühle flogen in alle Richtungen. Die Gäste in dem engen Straßencafé ließen sich auf den Asphalt fallen oder sprangen auf, um die Flucht zu ergreifen. Ein Kinderwagen, der am äußeren Rand der Tischreihe stand, fiel um und die Schreie der Mutter übertönten allen anderen Lärm. Nur Selma Falk blieb ganz ruhig sitzen. Während sich das Blut unter ihrer rechten Hand ausbreitete, wurde ihr immer schwindliger. Später würde sie aussagen, dass viele Sekunden vergangen waren, vielleicht sogar Minuten, ehe sie bemerkt hatte, dass Linda tot war. Der Schuss hatte Selmas alte Freundin aus der Handballnationalmannschaft in den Kopf getroffen. Ein scharfer Knall hatte die Herbstluft zerfetzt. Es hatte nicht zweimal geknallt, das wusste Selma mit Sicherheit. Sie blieb sitzen. Die Übelkeit hinderte sie am Aufstehen, während sie versuchte, die Kakophonie aus Weinen, Jammern und scharfen Warnungen auszusperren. Ein einziger Schuss. Definitiv keine zwei. Linda hatte links von ihr gesessen. Vanja Wegge, Selmas älteste Freundin, saß den beiden genau gegenüber. Ein gestresster Kellner hatte soeben ein Glas Wasser auf den wackligen kleinen Tisch geknallt. Das Glas stand so weit am Rand, dass es fast umgekippt wäre, als der Kellner sich zwischen den eng stehenden Tischen umdrehte. Linda Brüsserts Reflexe waren vielleicht nicht so gut wie vor 30 Jahren, aber sie hatte den Fall in letzter Sekunde verhindern können. Ihre Hand umklammerte noch immer das Glas, ihr Kopf war nach vorn gesunken, es konnte aussehen, als wäre sie betrunken eingeschlafen. Aber alles, was vor wenigen Sekunden auf dem Tisch gestanden hatte, waren das Wasser, eine Pepsi Max und ein Cappuccino gewesen. Feinkalibrige Waffe, konnte Selma noch denken. Die Kugel hatte Linda von hinten seitlich am Kopf getroffen. Dort hatte sie Masse und Gewicht hinterlassen, während sie im Gehirn rotiert war, hatte den Winkel geändert und ihre Reise durch ein neues und größeres Loch in Lindas Schädel fortgesetzt, ehe sie Selmas Arm traf. Vor Selmas Augen tanzten Punkte, schwarze und grüne, aber sie konnte den verletzten Arm doch weit genug heben, um zu sehen, dass es keine Austrittswunde gab.
»Selbe Kugel«, murmelte sie, »und jetzt ist die in mir.«
»Wir müssen weg«,
schrie Vanja Wegge hysterisch unter dem Tisch.
»Sie hat mich gerettet«, sagte Selma.
»Was? Wir müssen weg, Selma! Vielleicht gibt es noch weitere Schüsse!«
»Linda hat mich gerettet«, wiederholte Selma. »Aber ohne das zu wissen, glaube ich.«
Danach erhob sie sich, schwankte ein wenig, packte ihren linken Oberarm fester mit der rechten Hand und ging mit überraschend sicheren Schritten auf den heulenden Rettungswagen zu, der sich wie durch ein Wunder bereits näherte.
Das darf Anina nie im Leben erfahren, murmelte sie immer wieder. Meine Tochter darf davon einfach nichts hören. Als ob sich das vermeiden lassen würde. Der Smiley. Schulter und Oberarm schmerzten wie die Hölle, als Selma Falk vor ihrer Wohnungstür in Sorgene stand. Zwischen ihrer und der Tür zur Nachbarwohnung lehnten 5 eingewickelte Blumensträuße an der Wand. Sie ging davon aus, dass die für sie waren. Die Medien hatten ausführlich über den Schuss in Grüner Löcker berichtet, DGTV zu allem Überfluss bereits 22 Minuten nach dem Zwischenfall direkt vom Tatort. Das Aufsehenerregende daran, dass eine Parlamentsabgeordnete einem, wie es schien, regelrechten Attentat zum Opfer gefallen war, reichte eigentlich schon aus. Dass sofort Spekulationen aufgekommen waren, nach denen Selma Falk das eigentliche Ziel gewesen war, machte die Sache nur noch pikanter. Selma stand wie immer im Mittelpunkt. Im Krankenhaus hatte sie 16 Blumensträuße zurückgelassen. Es waren keine Vasen mehr vorhanden gewesen, als früh an diesem Tag der letzte geliefert worden war. Mit der rechten Hand suchte sie in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln. Ihre Finger prickelten und sie wusste, dass das leichte Zittern des rechten Arms nichts mit der Verletzung des linken zu tun hatte. Sie ertappte sich bei dem Wunsch, dass Lupus noch am Leben wäre. Der halbwilde Streuner, der sie vor einem Jahr gerettet hatte, war 2 Wochen nach der Rettung friedlich eingeschlafen. Wärme, ausreichend Futter und Fürsorge nach, wie es sich herausgestellt hatte, einem halben Jahr allein in den Bergen, waren für das alte Tier zu viel gewesen. Lupus hatte auf sie aufgepasst. Jetzt musste sie wieder selbst auf sich aufpassen. Nach einigem Gefummel steckte der Schlüssel im Schloss und sie drehte ihn um. Zuerst in diesem Schloss, dann im Sicherheitsschloss. Sie öffnete die Tür einen winzigen Spalt breit. Jemand war da gewesen. Schon wieder. Es gab viele Möglichkeiten zu überprüfen, ob ein ungebetener Gast in ihrer Wohnung gewesen war. Eine Alarmanlage war natürlich das Einfachste. Schon als sie vor fast 2 Jahren in den Neubau in Sorgene gezogen war, war eine installiert gewesen. Nicht gerade State of the Art, aber in Ordnung. Selma hatte auch nie eingesehen, wozu Kameras in der kleinen Wohnung gut sein sollten. Die Alarmanlage war neu und gut genug. Dennoch war sie vor 3 Wochen nach Hause gekommen und hatte die unangenehme Gewissheit verspürt, dass jemand dort gewesen war. Bei ihr. In ihrer modernen und sicheren Wohnung, zu der es nur 2 Zugänge gab. Der eine führte durch die Wohnungstür, der andere über den Balkon, der einzige seiner Art an der glatten Wand. Zudem hing er mehr als 8 Meter über dem Boden. Keine der beiden Türen wies die geringste Einbruchsspur auf. Dass jemand eine Hausfassade in einer dicht besiedelten Gegend hochgeklettert sein sollte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, war schwer vorstellbar. Unmöglich eigentlich. Der Eindringling musste also die Wohnungstür benutzt haben. Was bedeutete, dass diese Person einen Schlüssel hatte. Ins Haus konnte man gelangen, wenn man darauf wartete, dass irgendwer nicht aufpasste und die Haustür hinter sich nicht ins Schloss fallen ließ. Aber Selmas Wohnung war etwas anderes. Der Eindringling hätte einen Schlüssel haben und auf irgendeine Weise die Alarmanlage aus- und danach wieder einschalten müssen. Niemand sonst hatte einen Wohnungsschlüssel, so viel sie wusste. Niemand kannte den Code für die Alarmanlage, soweit ihr das bekannt war. Als sie vor 3 Wochen dieses unbehagliche Gefühl gehabt hatte, dass jemand heimlich in ihrer Wohnung gewesen war, hatte sie nicht so ganz begriffen, weshalb. Es war über sie gekommen, sobald sie die Wohnung betreten hatte, obwohl alles am selben Platz stand. Jedenfalls soweit sie sehen konnte. Das Ganze war wie eine paranormale Bewegung, wie der Streif einer fremden Substanz. Kein Geruch, nichts Sichtbares. Eine Art Anwesenheit hatte sie erkannt und sie hatte gespürt, wie ihr Puls schneller schlug, als sie weiter ins Schlafzimmer gegangen war. Auch dort nicht die Spur eines Einbruchs. Irgendwann hatte sie diesen Gedanken dann verdrängt. Im vergangenen Jahr hatte sie sich verändert, war ein wenig ängstlicher geworden, ein bisschen schreckhaft. Auch wenn sie das niemandem zeigte. Sie dachte nun an den Tod. Alles andere wäre seltsam gewesen, denn Selma Falk war im wahrsten Sinne des Wortes nur Minuten vom Jenseits entfernt gewesen, als sie im vorigen Herbst von einer Rettungsmannschaft gefunden worden war. Vielleicht war es einfach das Alter. Sie hatte also alles als Einbildung abgeschrieben, bis sie ins Bett gegangen war. Das Bett war nicht gemacht gewesen. Die eine Decke lag als Knubbel auf dem Kissen. Als sie sie hochhob, fiel ihr Blick auf eine Packung Kaugummi. Eine Packung Kipp. Drei kleine, rechteckige Kaugummistücke. Rot, grün und gelb, dicht an dicht in Zellophan gepackt. Das Kissen war aufgeschüttelt worden, nachdem sie aufgestanden war. Es lag fluffig da, wo es hingehörte, ohne irgendeinen Abdruck ihres Kopfes. In der Mitte, in einer kleinen Vertiefung, die jemand mit zwei Fingern hineingedrückt haben musste, lagen die Kaugummis. Selma Falks Lieblingssüßigkeit, als sie noch klein gewesen war. Sie hatte Kipp geliebt. Den Geschmack, fruchtig und von viel zu kurzer Dauer, aber auch die Konsistenz waren das viele Kleingeld wert gewesen, das sie zusammenkratzen musste, weil sie kein festes Taschengeld bekam. Die Stücke waren beim ersten Kauen mürbe, fast mehlig, dann sammelten sie sich zu einem perfekten, gummiartigen Gleichgewicht zwischen hart und weich. Nach nur wenigen Minuten machte das Kauen in der Regel nur noch müde und es schmeckte nach nichts mehr. Aber die Erinnerungen an diese ersten Sekunden mit einem Kipp waren dermaßen intensiv, dass sie beim bloßen Anblick einer Packung einen schwachen Krampf im Kiefer verspürte. Diese kleine Süßigkeit wurde seit 40 Jahren nicht mehr hergestellt. Selma hatte seit damals keine Packung mehr gesehen. Aber nun lag eine hier, auf ihrem eigenen Kopfkissen. Einige Sekunden totaler Verwirrung wurden von einer ihr fremden Angst abgelöst. Diese war so heftig durch sie hindurchgewogt, dass sie nicht einmal gewagt hatte, die Packung aufzuheben. Viele Minuten lang hatte sie sie nur angestarrt. Am Ende hatte sie Decke und Kissen von der anderen Seite des Bettes genommen und sich aufs Sofa gelegt, ohne schlafen zu können. Es gab nur zwei Menschen auf dem Erdball, die wissen konnten, dass Selma Falk als kleines Mädchen für eine Packung Kipp Feuer und Wasser getrotzt hätte. Vanja Wegge, ihre älteste Freundin, und Selmas kleiner Bruder Hermann. Vanja war natürlich nicht in Selmas Wohnung eingebrochen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie hatte keinen Schlüssel und sie kannte den Code nicht. Und Hermann war seit vielen Jahren tot. Nach einer schlaflosen Nacht hatte sie den Gedanken aufgegeben, die Polizei anzurufen. Mit ihrer Geschichte hätten die den Zwischenfall sicher ernst genommen, trotz der kuriosen Drohung. Aber bei genauerem Nachdenken war Selma zu dem Schluss gekommen, dass hier von einer Drohung wirklich nicht die Rede sein konnte. Es ging um eine Packung Kaugummi, die ihr Verfallsdatum schon ewig überschritten hatte. Es konnte sich nur um einen absurden Scherz handeln. Nichts war passiert, außer dem Schrecken und dem Unbehagen, das sie empfunden hatte. Selma hatte Wochen und Monate gebraucht, um bei den Ermittlungen, die auf ihren letzten Fall gefolgt waren, alles zu erklären. Die Lust, das Polizeigebäude schon wieder zu betreten, hielt sich in Grenzen. Als das Tageslicht durch den Spalt im Wohnzimmervorhang drang, hatte sie keine Angst mehr. Dennoch hatte sie mit dem Kartoffelmehl angefangen. Eine hauchdünne Schicht auf dem hellen Eichenboden vor der Tür, ehe sie hinausging, die Tür hinter sich zuzog und abschloss. 3 Wochen lang hatte sie das gemacht, ohne neue Hinweise auf ungebetene Gäste zu finden. An den letzten Tagen vor dem Attentat hatte sie anderes zu tun gehabt und die vielen Blumensträuße hätten sie fast alle Vorsicht vergessen lassen, als sie hineinging. Zum Glück fiel es ihr noch ein, ehe sie die Tür aufschloss. Jemand war in das Kartoffelmehl getreten. Selma musste in die Hocke gehen, um den unvollkommenen Fußabdruck sehen zu können. Eine kaum sichtbare Schuhspitze. Als sie die Brille tiefer auf die Nase schob und die Spur genauer musterte, fuhr sie so heftig zusammen, dass sie rückwärts kippte. Ihr Hals war wie zugeschnürt. Sie musste mit offenem Mund atmen. In ihrem Kopf wirbelte alles durcheinander, als sie es endlich wagte, sich auf die Knie zu erheben und sich alles noch einmal anzusehen. Sie hatte sich nicht geirrt. Die Schuhspitze hatte ein Zickzackmuster in das Kartoffelmehl gezeichnet. Das war an sich schon beängstigend. Schlimmer war jedoch der Smiley daneben. Er war vielleicht 5 Zentimeter im Durchmesser und mit etwas gezeichnet, das dünner war als ein Finger. Selma hörte auf zu atmen, als sie sah, dass der Smiley frech mit dem einen Auge zwinkerte.